Herzlich willkommen bei KFB Predigt Online. Wir wünschen dir Gottes Segen beim Hören. Wenn du irgendwelche Fragen hast oder Kontakt suchst, dann melde dich einfach unter office@kf-bruchsal.de.
Wie wäre es heute Morgen, am Sonntagmorgen, mit ein wenig Kultur? Hier in der KFB, KFB bildet. Ihr kennt diesen Mann, Goethe. Und er hat eine Ode verfasst. Eine Ode ist also ein besonders feierliches und erhabenes Gedicht. Also das wird nicht so einfach nur so dahingeschrieben, sondern da widmet man sich einem ganz würdevollen Thema oder auch einer geschätzten Person. Und so eine Ode ist das Göttliche von Goethe. 1783 entstanden. Und ich möchte euch, wenn ihr mir erlaubt, ein paar Verse daraus zitieren. Edel sei der Mensch, hilfreich und gut, denn das allein unterscheidet ihn von allen Wesen, die wir kennen. Vers 3. Denn unfühlend ist die Natur, es leuchtet die Sonne über Bös und Gute, und dem Verbrecher glänzen wie dem Besten der Mond und die Sterne. Vers 7. Nur allein der Mensch vermag das Unmögliche. Er unterscheidet, wählet und richtet. Er kann dem Augenblick Dauer verleihen. Vers 8. Er allein darf den Guten lohnen, den Bösen strafen, heilen und retten. Alles Irrende, Schweifende nützlich verbinden. Vers 10. Der edle Mensch sei hilfreich und gut. Unermüdet schaff er das Nützliche, Rechte. Sei uns ein Vorbild jener geahnten Wesen. Wenn ihr mal guckt, schon die erste Strophe des Gedichts gibt eine Antwort darauf, wohin Goethe die Besonderheit des Menschen im Vergleich zu anderen Lebewesen erkennt, nämlich in seinen geistigen Fähigkeiten und insbesondere im davon abgeleiteten moralischen Verhalten. Denn das allein unterscheidet ihn von allen Wesen. Und deswegen haben wir das heute mal so genannt. Edel sei der Mensch, hilfreich und gut, weil Goethe, ne, hat es ja so beschrieben. Das Göttliche, also von Goethe, dieses Gedicht, feiert diese potenzielle Größe des Menschen. So, jetzt komme ich zu Punkt 1. Wir würden das heute wahrscheinlich so formulieren. Ein Hoch auf uns. Das Ideal des Humanismus. Liebe Gemeinde, da leben wir drin. Das prägt uns. Dichter wie Goethe und Schiller suchten nach dem Ideal des wahren Menschen. Und Vers 1 bildet den Kern dieses humanistischen Weltbildes. Nochmal, edel bezieht sich auf seinen Charakter des Menschen und die moralische Gesinnung. Hilfreich meint sein aktives Handeln zum Wohle anderer. Und gut beschreibt so die ethische Grundhaltung. Ja? Also das Ideal des Menschen, und das grenzt ihn ab von der übrigen Natur. Also Goethe stellt im Gedicht den Menschen der gefühllosen Natur gegenüber. Nochmal. Denn unfühlend ist die Natur. Es leuchtet die Sonne über Bös und Gutes. Sie macht keine Unterschiede. Also während die Naturgesetze wie die Sonne oder der Tod blind und unterschiedslos auf alle wirken, egal ob gut oder böse, hat nur der Mensch die Fähigkeit zur moralischen Entscheidung. Das beschreibt er hier. Der Mensch ist das einzige Wesen, das unterscheiden kann, wählen kann und auch richten und beurteilen kann. Und durch die Eigenschaften edel, hilfreich und gut hebt er sich von der bloßen Kreatur ab und nähert sich dem Göttlichen an. Wir merken, er beschreibt hier irgendwie schon auch die Ebenbildlichkeit, die wir in der Schöpfungsgeschichte finden, in gewisser Weise. Der Mensch ist nach dem Ebenbild Gottes geschaffen und hat ja tatsächlich Fähigkeiten zu unterscheiden. Aber da der Mensch immer von sich und seiner Sicht ausgeht, verrückt Goethe jetzt dann die Perspektive. Achte darauf. Er sagt, der Mensch ist sozusagen das Vorbild für die Götter. Also wenn wir uns Götter vorstellen, dann schauen wir auf den Menschen und projizieren. Also er dreht alles herum. Der Clou des Gedichts ist ein philosophischer Rollentausch. Goethe schlägt vor, dass wir uns die Götter nach dem Ebenbild des besten Menschen vorstellen sollten. Wir schaffen uns einen Gott nach unserem höchsten Ideal. Vers 10 nochmal. Der edle Mensch sei hilfreich und gut. Unermüdet schaff er das nützliche Rechte, sei uns ein Vorbild jener geahnten Wesen. Wer sind die geahnten Wesen? Die Götter. Gott nur ein geahntes Wesen, das sich ableitet von der moralischen Größe des Menschen. Also indem der Mensch edel, hilfreich und gut ist, macht er das Konzept des Göttlichen überhaupt erst glaubwürdig und erfahrbar. So argumentiert Goethe hier. Er leitet also das Göttliche davon ab, wie der Mensch ist, beziehungsweise wie er sein sollte. Edel sei der Mensch, hilfreich und gut. Und das ist ein bisschen mehr wie nur noch moralischer Appell. Es ist ein Ausdruck von Goethes Überzeugung, dass der Mensch durch seine geistigen Fähigkeiten, durch sein moralisches Handeln, durch seine ethische Verantwortung seine Sonderstellung hat zwischen Natur und dem Göttlichen. Und da kann er sie verwirklichen. So, und hier wird es jetzt wirklich verrückt. Also wortwörtlich wird etwas verrückt. Denn der Mensch wird dahin gerückt, wo Gott ist. Gott ist die ursprüngliche moralische Größe, der von Anfang an dem Menschen gesagt hat, was gut und böse ist. Und der den Menschen auch in dieser Weise als sein Ebenbild geschaffen hat. Aber der wird jetzt zurückgesetzt als eine Projektion unseres Seins. Es wird umgekehrt. Seid ihr nicht auch froh darüber, dass wir jetzt welche Philosophie verlassen? Und uns durch die Bibel auf die göttliche Perspektive einlassen können und auch dürfen. Denn das wollen wir jetzt tun, weil alles andere wäre ja verrückt. Im doppelten Sinne. Aber ich nehme das jetzt vorweg. Das wird demütigend für uns heute Morgen. Ihr müsst sehr stark sein. Ihr müsst das aushalten. Da müssen wir jetzt hingucken. Denn die Bibel zeigt uns eine Situation, die uns nicht gefallen wird. Das wird nicht in unseren Ohren kitzeln. Denn wir lesen nichts davon, dass der Mensch auch nur im Ansatz edel, hilfreich und gut ist. Sie beschreibt was ganz anderes. Und das ist der zweite Gedanke für heute Morgen. Sie beschreibt die Tiefe unseres Falls. Ein vernichtendes Urteil der Bibel über den Menschen. Ich sag mal, wir erkennen heute, wenn wir das offen mal sehen, das Weltgeschehen, wie das natürliche Herz des Menschen wirklich ist. Wir bringen es vielleicht nur nicht in Verbindung mit dem, aber es ist ein Einblick in das Herz des Menschen. Man meint fast, Gott würde loslassen und dem Wollen des Menschen noch mehr freien Lauf lassen, was da im Moment los ist. Und wir leben als Gemeinde mittendrin. Wenn wir Politiker im Blick auf Werte reden hören heutzutage, was angeblich edel, hilfreich und gut sein soll, dann müssen wir Christen endlich wach werden und erkennen, da kommt Schlimmes auf uns zu. Wenn wir sehen, wie das Thema Abtreibung durch politische Parteien noch liberaler wird, das ist unfassbar, was der Mensch unter edel, hilfreich und gut versteht. Wir haben völlig die Orientierung verloren. Oder wie die Schöpfungsordnung Gottes nicht nur ignoriert und in Frage gestellt wird, sondern wie alle, die daran festhalten, eingeordnet werden als Fundamentalisten, Diskriminierer. Ihr habt das mitgekriegt, ne, dass die ehemalige finnische Innenministerin, war sie, glaube ich, wegen Volksverhetzung angeklagt worden ist, weil sie in einer Broschüre festgehalten hatte, als Mann und Frau schuf er sie. Und das menschliche Herz will das nicht hören. Oder all die Berichte von Gewalt an Schulen. Hallo Andreas, Rektor an der Schule. Wie viel Gewalt da ist und selbst junge Herzen zu Taten fähig sind, die uns sprachlos machen. Du schüttelst nur noch mit dem Kopf, was ist denn hier los? Und dann wird nur gesagt, ja, die Ursache ist ein schlechtes soziales Umfeld. Es sind die Freunde, es sind die Eltern, die arbeitslos sind, bei den einen und bei den anderen die Eltern, die viel Geld haben, die ihre Kids nur verwöhnen. Da liegt irgendwo die Ursache. Wir stochern im Nebel. Oder das Problem der Flüchtlinge, da wird steigende Gewalt erklärt mit, ja, sie haben ein Kriegstrauma erlebt, sie müssen nur besser integriert werden, dann erleben wir Harmonie. Bei allem versucht man, Maßnahmen zu ergreifen, wie Antigewaltprogramme oder Therapiestunden oder Integrationshilfen, was auch immer. Das ist die Welt, in der wir leben. Darf ich es euch nochmal sagen, liebe Gemeinde, wir müssen wach werden. Das ist kein Spiel mehr, was wir hier machen. Das war es noch nie, aber ich wollte nochmal sagen. Wir müssen wachsam sein. Dazu werden wir in der Bibel immer und immer wieder ermahnt. Es wird doch immer deutlich in der Welt, wie sehr das Herz des Menschen gottlos ist und Gott nicht will. Und wir sehen doch auch, dass es so aussieht, als wenn Gott nicht mehr zurückhält, sondern loslässt. Nichts anderes tut er, by the way, in der Offenbarung. Er lässt einfach los. Er zieht sich zurück und lässt den Menschen freien Lauf. Was tut die Welt diesem ganzen Elend gegenüber, was wir sehen? Gute Frieden, Sozial- und Familienpolitik soll dem entgegenwirken. Aber was wird dort behandelt? Die Symptome. Nur die Symptome werden bekämpft. Das äußere Umfeld, die Prägung spielt auch eine Rolle. Natürlich tut es das. Aber doch mehr in dem Sinn, dass dadurch nur das freigesetzt wird, was innerlich im Herzen bereits da ist, oder? Sind wir gemeinsam bereit, heute darüber nachzudenken, was die Schrift dazu sagt, wo die Bibel die Ursache sieht? Ihr müsst das wissen. Sacharja 7, Vers 12. Und sie machten ihre Herzen so hart wie Diamant und wollten das Gesetz nicht hören. Ein hartes Herz macht lieblos, rücksichtslos und brutal. Und diese Hartherzigkeit sorgt für eine kalte Welt, in der Gewalt und Ausbeutung herrschen. Brauchst nur die Nachrichten angucken. Müsste jemand sagen, Gott, du hast recht. Stimmt alles, was du sagst. Dieses Herz ist so unbarmherzig, dass es beste Freunde hintergeht und sich nicht scheut, sogar die glücklichsten Ehen kaputt zu machen. Das geht alles. Der Mensch, also wir müssen, das ist menschlich gesehen unmöglich und ist immer wieder ein Wunder, wenn es passiert, von unserer totalen Sündhaftigkeit überführt werden. Und ich sag mal so, wir als Christen sollten uns vielleicht öfter auch daran erinnern, dass wir alle dazugehören, in dieser Härte der Herzen. Wir waren alle da. Auch wir mussten davon überzeugt werden, dass bei uns ganz und gar was nicht in Ordnung ist. Genau davon hat Jesus gesprochen, kurz bevor er ans Kreuz ging und den Jüngern dann sagte, was danach passieren wird. Ich lese euch das mal vor aus Johannes 16, Vers 7 und 8. Doch ich sage euch die Wahrheit, es ist euch nützlich, dass ich weggehe, denn wenn ich nicht weggehe, wird der Sachwalter, also der Heilige Geist, nicht zu euch kommen. Wenn ich aber hingehe, werde ich ihn zu euch senden. Und jetzt achtet mal drauf, was seine Aufgabe ist. Und wenn er gekommen ist, wird er die Welt überführen von Sünde, von Gerechtigkeit, von Gericht. Der Heilige Geist überführt und führt wohin? Zu Selbst- und zu Sündenerkenntnis und nicht zu höheren Sphären in dem Sinne. Deswegen hat er ihn gesendet. Das heißt, er lässt uns nicht nur diese oder jene Missetat einsehen und bekennen, sondern er lässt uns erkennen, dass wir im Herzen böse sind, eigenwillig sind. Dass wir ausschließlich Sünder sind und nichts anderes sind und dass deshalb alles, was wir denken und tun, böse ist. Haltet ihr es noch aus? Ich möchte das gleich von der Schrift her zeigen, dass das so ist. Erinnert euch mal an die Situation mit Jesus und Petrus. Als Petrus erkannte, wer Jesus ist, da heißt es in Lukas 5, Vers 8, als aber Simon Petrus es sah, fiel er zu den Knien Jesu nach dem Wunder von dem Fischzug und sprach, geh von mir hinaus, ich bin ein sündiger Mensch, Herr. Keine Ahnung, was ihm da alles innerlich durch den Kopf gegangen ist. Boah, wie ich mit meiner Frau umgegangen bin, wie ich hier betrogen habe. Oder keine Ahnung, ich bin ein sündiger Mensch, Herr, geh weg, wir passen nicht zusammen. Oder Paulus in Römer 7, Vers 18. Denn ich weiß, dass in mir, das ist in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Denn das Wollen ist bei mir vorhanden. Aber das Vollbringen dessen, was recht ist, finde ich nicht. Und das sagt er als Christ. Ich sagte ja, das menschliche Herz hört das nicht gerne. Wir finden uns eigentlich ganz okay, oder? Edel, hilfreich und gut. Klar sagen wir schnell, naja, und ich bin ja auch nicht ganz so einfach. Aber wenn der andere dann sagt, ja, das stimmt, dann geht's rund in unserem Herzen, oder? So ist es doch. Schaut, der Mensch muss überzeugt werden von seiner Sünde und von Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, und von Gericht. Das ist es. Liebe Gemeinde, warum lehrt Jesus und die Apostel, warum macht das die Schrift so deutlich, dass der Mensch in seiner Lage als Nachkomme Adams, nochmal, ich erinnere an die letzte Predigt vom Elian hier, diese Linie Adams, warum ist der Mensch in seiner Lage als Nachkomme Adams absolut verloren? Wieso ist er total verdorben? Warum ist sein Herz so hart? Das sind die Fragen. Nur wenn wir das deutlich machen, erkennt der Mensch eins, ich kann nur durch Gnade gerettet werden. Und davon redet das alte Evangelium permanent. In ihm, in dem Menschen, ist kein Funke, der irgendwie gut wäre, wo Gott ansetzen könnte oder den wir in einer Evangelisation nur entfachen müssten, damit der Mensch sich dann mit Gottes Hilfe selbst zu Gott hinaufschwingen kann. Das Neue Testament stellt die sündige Natur des Menschen ins Licht. Und wir ertragen es nicht. Und es nimmt dabei den Faden aus dem Alten Testament einfach wieder neu auf. Das Neue Testament zeigt, dass der Mensch wegen der Sünde Adams von Geburt her Sünder ist. Ich möchte mit euch in den nächsten Minuten nur eins machen. Text aus der Schrift. Dass wir die lesen. Unsere Lage mal aus der Perspektive Gottes betrachten. Und wir tun das mit der Hoffnung, ein klareres Bild über den Menschen zu bekommen und wo wir alle waren, wenn wir Christen sind. Römer 5, Vers 12. Darum, so wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und durch die Sünde der Tod und so der Tod zu allen Menschen durchgedrungen ist, weil sie alle gesündigt haben. Deswegen ist der Mensch unfähig zum Guten, zum Edelsein. Er ist ein Knecht, Sklave der Sünde, sagt Jesus in Johannes 8, Vers 34. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, jeder, der die Sünde tut, ist der Sünde Knecht. Du bist versklavt. Sein ganzer Wille ist feindlich gegen Gott gerichtet. Römer 8, Vers 7. Weil die Gesinnung des Fleisches Feindschaft ist gegen Gott, denn sie ist dem Gesetz Gottes nicht untertan, denn sie vermag es auch nicht. Sie kann es gar nicht. Die ganze Natur des Menschen kann sich unmöglich unter Gottes Gesetz beugen. Sie ist von Natur aus nicht in der Lage. Paulus sagt damit, alle sind unter der Sünde. Römer 3, Vers 9. Jetzt bin ich hinten dran. Haben wir einen Vorzug, sagt er, durchaus nicht, denn wir haben sowohl Juden als auch Griechen zuvor beschuldigt, dass sie alle unter der Sünde sind. Wir sind unter der Sünde, nicht daneben, schon gar nicht über der Sünde. Wir haben die Sünde nicht im Griff, es ist umgekehrt, die Sünde hat uns im Griff. Und der Initiator der Sünde, Satan selbst, ist stärker als wir. Meinst du, du kannst dich einfach verabschieden? Och, ich will nicht mehr. Er ist stärker als wir. Wir sind von ihm beherrscht. Wir können nicht anders als seinem Diktat folgen, weil es unsere Natur einfach so will. Wir sind von Natur aus Sklaven der Sünde. Das muss ich mal kurz orientieren hier. Römer 6,17. Gott aber sei Dank, dass ihr Sklaven der Sünde wart. Jetzt schaut er zurück, sagt, da wart ihr alle. Schreibt ja an die Gemeinde, bei denen hat sich ja was geändert. Aber ihr wart da alle. Aber von Herzen gehorsam geworden seid, dem Bild der Lehre, dem ihr übergeben worden seid. Wir sind unter die Sünde verkauft. Römer 7, Vers 14. Das habe ich nie gemacht. Ich möchte mit euch noch ein paar Verse mehr gucken. Lasst euch da jetzt nicht irritieren, ich bin aber irgendwie durcheinander. Ich bitte euch, das einfach mal auszuhalten, mal auf euch wirken zu lassen. Wir machen da weiter und schauen, wie Paulus das jetzt im Einzelnen ausführt. Römer 3, Vers 10. Wie geschrieben steht, da ist kein Gerechter, auch nicht einer. Das heißt, das Wesen jedes Menschen ist böse. Da ist keiner verständig. Lass mich mal kurz vorgucken. Schade, das war mir so wichtig, Leute. Bin ich jetzt? Da ist es. Da ist kein Gerechter, auch nicht einer. Bitte sag nicht, aber Gott hat bei mir eine Ausnahme gemacht. Das heißt, das Wesen jedes einzelnen Menschen ist böse. Da heißt es weiter, da ist keiner, der verständig ist. Das heißt, unser Verstand macht da gar nicht mit bei dem, was Gott will. Da ist keiner, der Gott sucht. Ja, aber mein Nachbar, der ist kein Christ, aber der sucht Gott. Nein, er sucht die Vorteile, die er durch Gott haben könnte. Schuldvergebung, ewiges Leben und was weiß ich. Aber keiner sucht Gott selbst. Keiner ist auf der Suche nach Gott. Das heißt, unser Wille ist von Gott abgewandt, also böse. Der natürliche Mensch sucht Gott nicht. Römer 3, Vers 12. Alle sind abgewichen. Sie sind allesamt untauglich geworden. Da ist keiner, der Gutes tut. Das ist auch nicht einer. Keiner ist edel, hilfreich und gut. Im Alten Testament sagt dasselbe. Jesaja 64, Verse 5 bis 6. Und wir sind allesamt wie ein Unreiner geworden und alle unsere Gerechtigkeiten wie ein unflätiges Kleid. Und wir verwelkten allesamt wie ein Blatt und unsere Ungerechtigkeiten rafften uns dahin wie der Wind. Und da war niemand, der deinen Namen anrief, der sich aufmachte, dich zu erfassen. Denn du hast dein Angesicht vor uns verborgen und uns vergehen lassen durch unsere Ungerechtigkeiten. Das bedeutet, auch all unsere Taten sind böse. Von Natur aus. Ihr Schlund ist ein offenes Grab. Mit ihren Zungen handelten sie trügerisch. Schlangengift ist unter ihren Lippen. Wer will sowas hören? Wer kann das ertragen? Wer sagt da, ja, das bin ich? Das heißt, unsere Wege sind böse. Taten, Worte, Wege. Und es wird eine Zeit kommen, wenn sie nicht schon da ist, liebe Gemeinde, dass du für diese Aussagen Probleme bekommst. Du diskriminierst Menschen, die sich selbst in den Mittelpunkt stellen und als edel, hilfreich und gut sehen. All das bedeutet, was wir hier gelesen haben, es ist keine Furcht Gottes vor ihren Augen. Gott ist dem natürlichen Menschen bestenfalls eine philosophische oder kulturgeschichtliche Größe, wie für Goethe ja auch. Aber Gott hat keinen direkten Einfluss auf sein Handeln und sein Tun und sein Urteilen. Furcht Gottes, Fehlanzeige. Paulus sagt, dass wir von Natur aus Feinde Gottes sind und dass die Gesinnung unseres ganzen menschlichen Wesens Feindschaft gegen Gott ist. Jeder hier in diesem Raum war da. Dass du heute zu seiner Gemeinde gehörst, wie ist das denn möglich geworden? Calvin schreibt, die Schrift bezeugt vielfach, dass der Mensch ein Knecht der Sünde ist. Das will besagen, dass sein Geist der Gerechtigkeit Gottes derart entgegengesetzt ist, dass er nichts planen, begehren und unternehmen kann, was nicht böse, verderbt, gottlos und unrein ist. Denn das mit Sünde bis zum Rande gefüllte Herz kann nichts als die Früchte der Sünde aus sich hervorbringen. Boah, übertreibt er? Ich denke, er fasst zunächst mal zusammen, was die Bibel an vielen, vielen Stellen sagt, auch im Alten Testament. Und der Herr sah, 1. Mose 6,5, dass die Bosheit des Menschen groß war auf der Erde und alles Gebilde der Gedanken seines Herzens nur böse den ganzen Tag. Also entweder du stolperst über den Text, wenn du ihn in deiner Bibel liest, oder du ignorierst ihn. Was hat Jesus gesagt? Was aus dem Menschen ausgeht, das verunreinigt den Menschen. Denn von innen, aus dem Herzen der Menschen gehen hervor die schlechten Gedanken, Hurerei, Dieberei, Mord, Ehebruch, Habsucht, Bosheit, List, Ausschweifung, böses Auge, Lästerung, Hochmut, Torheit. All diese bösen Dinge gehen von innen aus und verunreinigen den Menschen. Wisst ihr, es ist so leicht zu singen und auch zu sagen, niemand kennt mein Herz so wie du. Gott redet über unser Herz. Und jetzt? Niemand kennt mich besser als du, Gott. Und dann nimmt er uns mit zurück zu dem Punkt, bevor wir ihn kennenlernten und sagt uns, wie es in unserem Herzen von Natur aus wirklich aussieht, beziehungsweise ausgesehen hat. Und wir sind nicht einverstanden. Und das zeigt nur wiederum, wie hart und widerspenstig und stolz unser Herz ist, oder? Ohne Rücksicht auf unser Wohlfühlen und unser edles Selbstbild zeigt uns Schrift zuallererst, wer und wie wir wirklich sind, um uns dann zu erheben und uns Gottes Liebe und Gnade zu zeigen. Aber es gibt keine Abkürzung. Amazing Grace, wir werden das nachher noch singen. Erstaunliche Gnade. Brooke Parson hat gesagt, Gnade ist für dich nur dann erstaunlich, wenn du erkennst, was für ein elender Mensch du bist. Ihr wisst, wer Amazing Grace geschrieben hat? John Newton, 18. Jahrhundert, ein Sklavenhändler, der erstaunt war, dass Gott ihn da weggeholt hat. Mal ehrlich, welcher natürliche Mensch aus der Linie Adams erträgt diese Sicht der Bibel? Wollen wir nicht doch lieber die Ode von Goethe nochmal hören? Edel sei der Mensch, hilfreich und gut. Oder gehen wir als Gemeinde jetzt mal weiter und wollen mehr erkennen, wie tief unser Fall wirklich ist, wie sehr wir einen Retter brauchen. Nur wer das verstanden hat, versteht ihr? Wenn er das verstanden hat, stellt die richtige Frage, gibt es Rettung? Ich bin verloren. Und wenn ja, bei wem? Alles andere greift zu kurz. Nochmal nichts gegen Bibel-TV, aber kriegt ihr die Plakate gerade mit, die so überall stehen? Du brauchst Liebe? Bibel-TV. Du bist einsam? Bibel-TV. Es dreht sich alles um uns. Das ist nicht unsere größte Not. Unsere Einsamkeit oder dass wir Liebe vermissen, das ist nicht unsere größte Not Gott gegenüber. Fragen wir uns also, wie wir einen guten Willen unter diesen Voraussetzungen bekommen. Wir bekommen ihn, das ist das, was ich glaube, was die Schrift lehrt, allein durch Gottes Wirken am Menschen. Wer soll dich denn aus der Linie Adams rausretten? Wie willst du das denn machen? Denn Gott ist es, der in euch wirkt, sowohl das Wollen als auch das Wirken zu seinem Wohlgefallen. Schaut, wenn wir das erkannt haben, dass der Mensch unfähig ist und unwillig ist zum Guten, dann begreifen wir, dass nichts als Gottes Gnade ihn wirklich retten kann. Dann begreifen wir, dass alles Reden vom Zusammenwirken des Menschen guten Willens mit Gott und seiner Gnade Torheit ist. Genauso beschreibt es Paulus im 1. Korintherbrief. Es ist Torheit, das will keiner hören. Entweder rettet Gott Menschen aus Gnade, die es in keiner Weise verdient und in keiner Weise dazu beigetragen haben, oder es gibt keine Geretteten. Ich glaube, das ist das, was die Schrift lehrt. Daher beginnt das alte Evangelium damit, unsere Not, unsere Verlorenheit, unsere Sündhaftigkeit, Hilflosigkeit aufzuzeigen. Das Neue beginnt bei dem, was der Mensch als Defizit empfindet, das neue Evangelium. Ich habe es eben schon skizziert, ich habe es gestern fotografiert, dieses eine Plakat. Was hilft gegen meine Einsamkeit? So heißt es, Bibel-TV. Oder so findest du Liebe, Bibel-TV. Liebe Gemeinde, achte doch mal drauf, was wir für ein Evangelium gerade verbreiten. Und wir haben das ja bereits erwähnt. Und da möchte ich jetzt anknüpfen, dass dieses Thema nicht neu ist. Auf der Synode von Dordrecht hat man auch über den Zustand des Menschen diskutiert. Es ging dort um die Auseinandersetzung mit den Anhängern von Jakobus Arminius und dem, was man heute so Calvinismus nennt. Also ich gebrauche den Begriff nur hier jetzt mal für euch. Ich gebrauche den nicht für uns als Gemeinde. Ich sage nicht, wir sind calvinistisch. Aber zum Erklären. Zur Erinnerung, der erste Artikel, was die Nachfolger von Arminius gesagt haben, ist, ja, Gott hat erwählt, aber seine Erwählung basiert auf dem Glauben des Einzelnen, der sich für Gott entschieden hat. Das war die erste Aussage der Arminianer. Ja, der Mensch ist zwar verdorben, sagen sie auch, aber nicht so vollkommen. Seine Erwählung basiert dennoch auf Glauben, zu dem er nach wie vor fähig ist. Die Menschen sind also nicht vollständig verdorben, sondern sie haben einen freien Willen. Der ist nicht versklavt unter der Sünde. Nein, der ist frei. Der kann da raus. Sie können sich für oder gegen Gott entscheiden. Ihr Herz ist dazu in der Lage. Der Mensch ist zwar von Natur aus verdorben, ja, und versucht nicht Gott zu suchen, ja, aber wenn Gott in seiner Gnade ihm entgegenkommt, kann sich der Mensch für Gott entscheiden und Gott erwählt dann die, von denen er vorher wusste, dass sie glauben werden. Gott hat also die Menschen auserwählt, von denen er wusste, dass sie sich für ihn entscheiden werden. So ist ja die Argumentation hier. Gott bestimmt das Schicksal von jedem Menschen im Voraus, indem er vorausschaut, wer an ihn glauben wird und wer nicht. Also Erwählung ist demnach nicht Gnade, kein ewiger, unbedingter, souveräner Akt Gottes, sondern eigentlich was? Belohnung. Belohnung. Ah, da glaubt, den erwähle ich. Ich skizziere nur, was da gesagt wurde, diskutiert wurde. Und dem entgegen jetzt auf der Synode von Dordrecht wurde so geantwortet, sie haben gesagt, nein, die Schrift lehrt eine vollständige Verdorbenheit. Da ist nichts. Der Mensch ist völlig verdorben, er sucht Gott nicht. Er ist geistlich tot, er ist geistlich blind und er ist geistlich taub. Und hier möchte ich jetzt gern kurz mit euch, bevor ich weitermache und es hoffentlich noch ein bisschen praktischer wird, das nochmal eingrenzen. Wir müssen jetzt genau erklären, was wir mit totaler Verdorbenheit meinen. Denn diese Lehre wird oft missverstanden oder mal so gefragt. Was denken manche Menschen möglicherweise, wenn sie die Beschreibung totale Verdorbenheit hören? Ich lag da auch. Vor 5, 6 Jahren lag ich da auch falsch. Was denken Menschen, wenn sie das hören? Sie denken vielleicht, als Sünder sind wir so verdorben, wie wir nur sein können. Also nichts, was wir tun, kann in irgendeiner Weise als gut, gütig oder edel bezeichnet werden. Das denken die meisten, wenn sie das hören. Aber das ist ja nicht unsere Erfahrung, oder? Ich kenne Leute, die sind netter als ich, die sind engagierter als ich, die sind freundlicher als ich. Gute Menschen. Aber wenn wir das so definieren würden, so verdorben, wie es nur geht, ja, kein Wunder, dass manche Menschen diese Lehre instinktiv ablehnen. Besonders wenn du eine liebe Großmutter hast, die Gott nicht kennt, aber trotzdem vorbildlich für ihre Enkel und ihre Kinder da ist. Wie? Ist doch nicht vollkommen verdorben. Viele Nichtchristen tun so viel Gutes, setzen sich für andere ein und lieben auch aufrichtig. Und die sind so nett. Das ist aber nicht unser Thema. Auch die Reformatoren wussten sehr wohl, Menschen im gefallenen Zustand können äußerlich Gutes tun. Sie können äußerlich Gebote einhalten, freundlich sein, selbstlos sein, wohltätig handeln. Selbst Menschen mit schwerem moralischem Versagen zeigen punktuell liebevolles Verhalten. Das geht doch, oder? Also in welchem Sinn müssen wir, wenn wir von totaler Verdorbenheit sprechen, wie müssen wir das verstehen? Ich habe euch meine Definition hier mitgebracht. Die Lehre von der totalen Verderbtheit meint nicht, dass der Mensch so schlecht ist, wie er nur sein könnte, sondern sie macht deutlich, dass jeder Teil von uns von der Sünde betroffen ist. Das ist der Punkt. Also totale oder vollkommene Verdorbenheit meint nicht, dass wir alle so böse sind, wie wir nur sein können, oder dass jeder Einzelne so böse ist, wie es nur irgendwie geht. Das stimmt ja auch gar nicht. Sondern es meint jeder Bereich meines Menschseins. Mein Verstand, mein Wille, mein Gefühl, mein Körper ist von der Sünde betroffen. Und in diesem Sinn können wir tatsächlich nichts Gutes vor Gott tun. Vielleicht können wir auch besser von radikaler Verderbtheit sprechen. Ihr wisst, das Wort radikal leitet sich vom lateinischen Wort radix ab. Bedeutet Wurzel. Von der Wurzel her. Da ist nichts, was nicht von der Sünde geknechtet wird. Mein Wille nicht, mein Denken nicht, mein Verstand nicht, meine Gefühle nicht, mein Körper nicht. Gemeint ist damit also, wenn ihr das lest, wenn wir darüber hier zukünftig weiter reden wollen, die Sünde sitzt tief, sie dringt bis in den Kern unseres Wesens und beeinflusst alles andere. Wir sind Knechte der Sünde.
Jetzt kommen wir zu schwerer Kost.
Institutio von Calvin. Da ihr das Buch wahrscheinlich nie lesen werdet, habe ich euch einen kleinen Auszug mitgebracht. Ich lese nur vor, nicht lang, aber achtet mal, wie er das systematisch versucht hat, nochmal festzuhalten und zu formulieren. Institutio, Buch 2, erstes Kapitel. Durch den Fall und die Abtrünnigkeit des Adam ist das ganze Menschengeschlecht dem Fluch verfallen und hat seine ursprüngliche Reinheit verloren. Die Lehre von der Erbsünde. Kapitel 2, Kapitel 1, 1. So wichtig aber jene Anweisung zur Selbsterkenntnis ist, so müssen wir uns erst recht in Acht nehmen, von ihr keinen verkehrten Gebrauch zu machen, also von der Selbsterkenntnis. Und das ist, wie wir sehen, gewissen Philosophen zugestoßen. Diese nämlich ermahnen zwar den Menschen zur Selbsterkenntnis, aber sie bestimmen zugleich das Ziel solcher Bemühungen, und zwar so. Er soll sich über seine Würde und seine bevorzugte Stellung im Klaren sein. Kommt dir das bekannt vor? Der Mensch soll nach ihrem Willen nur die Selbstbetrachtung üben, die ihn zu leerem Selbstvertrauen und zum Stolz aufbläst. Unsere Selbsterkenntnis soll aber etwas anderes in sich tragen. Zunächst sollen wir bedenken, dass uns alles in der Schöpfung zuteil geworden ist und wie gütig Gott fort und fort seine Gnade über uns walten lässt. Daraus sollen wir erkennen, wie groß der Vorzug unserer Natur sein müsste, wenn sie unverdorben geblieben wäre. Zugleich aber sollen wir auch erwägen, dass wir ja nichts Eigenes in uns tragen, sondern geschenkweise das besitzen, was Gott uns gab, damit wir immer an ihm hangen. 1.2. Das also fordert Gottes Wahrheit als Inhalt unserer Selbstprüfung. Sie verlangt eine solche Erkenntnis von uns, die uns von aller Zuversicht auf eigenes Vermögen fernhält, uns jeden Grund zum Selbstruhm nimmt und so zur Demut führt. Diese Richtschnur gilt es festzuhalten, wenn wir zum rechten Maß und Ziel des Denkens und Handelns kommen wollen. Dabei weiß ich sehr wohl, wie viel angenehmer jene Lehre ist, die uns einlädt, unser Gutes zu bedenken, als jene, die uns unsere jämmerliche Armut und Schande betrachten lässt und uns somit Scham erfüllt. Denn der Menschengeist hat nichts lieber, als wenn man ihm Schmeicheleien vormacht. Und wenn er hört, dass seine Fähigkeiten irgendwo hoch gerühmt werden, so neigt er sich gleich mit allzu großer Leichtgläubigkeit auf jene Seite. Deshalb ist es auch nicht zu verwundern, dass in diesem Stück der größte Teil der Menschheit so Verderben bringt, sich verirrt hat. Denn allen Sterblichen ist eine mehr als blinde Selbstliebe eingeboren und deshalb reden sie sich bereitwilligst ein, sie trügen nichts in sich, das etwa mit Recht zu verwerfen wäre. Und so findet er ohne fremden Schutz dieser eitle Wahn immer wieder Glauben, der Mensch sei sich selbst völlig genug, um gut und glücklich zu leben. Gewiss, einige wollen bescheidener urteilen und Gott einen Anteil zugestehen, damit sie nicht den Eindruck machen, als ob sie sich alles selbst zuschreiben wollten. Aber da teilen sie denn doch so, dass der stärkste Grund zum Rühmen und zum Selbstvertrauen auf ihre eigene Seite zu liegen kommt. Kommt dazu dann noch solch feine Redeweise, welche den sowieso im Menschen mit Mark und Bein verwachsenen Hochmut mit ihren Lockungen kitzelt, so gibt es nichts, was ihm größere Freude machte. Und so ist auch jeder, der die Vorzüge der menschlichen Natur mit seinen Reden kräftig herausgestrichen hat, zu allen Zeiten mit gewaltigem Beifall aufgenommen worden. Nur ein bisschen für euch, Institutio. Komm zu uns. Jetzt sagst du, aber so bin ich doch gar nicht. Doch so bist du. Ich habe letzte Woche, war 14 Tage schon her, eine persönliche Lektion erhalten. Sarah und Rahel waren bei uns, so mit ihren Kids. Sarah legt den Lias aufs Bett und sagt, pass mal kurz auf. Und da es eine zeitlich begrenzte Aufgabe war, habe ich das gerne gemacht. Dann habe ich mich vor das Bett gekniet. Und dann schaue ich in das Gesicht dieses kleinen, unschuldigen Menschen. Und erhalte vom Himmel eine Lektion. Und ich muss beten. Ich sage, Herr, wirklich von Geburt an Sünder? Dieser kleine Lias gehört zur Linie Adams und wird da nicht so ohne weiteres wechseln können, ohne dass du eingreifst, so ein kleiner, süßer Mensch. Wenn du Kinder oder wie ich Enkelkinder hast, dann wird es erst recht unangenehm und so konkret und so persönlich, das so auszusprechen, dass der Mensch von Geburt an Sünder ist. Er ist in der Linie Adams. Denn Kinder sind doch so süß, oder? Aber ich sag mal, vielleicht ist es doch so, wie es der Pastor Woody Bochum sagte. Ich zitiere jetzt ihn ein bisschen, ich verstecke mich auch ein bisschen hinter ihm, sag ich mal. Er hat gesagt, Leute, die nicht an die Erbsünde glauben, haben keine Kinder. Ich sag mir, was er noch zu diesem Thema sagte. Er predigte, liebe Eltern, halte das bitte kurz aus, das ist kein kleiner Engel. Jetzt macht er ein englisches Wortspiel, ich übersetze es gleich. Er sagt, this is a viper in a diaper. Weißt du, was das heißt? Das ist eine Schlange in der Windel. Also eine Schlange in der Windel. Und dann hat er weiter beschrieben, du kommst auf die Welt, kannst kaum deine Augen öffnen, kaum deinen Kopf hochhalten, du kannst nicht aufrecht sitzen, du kannst nicht sprechen, du kannst nicht krabbeln, du kannst nicht laufen, aber du kannst allen zeigen, dass du das Sagen hast. Der wütende Schrei kommt früh, sagt er, der fordernde Schrei kommt früh, das Versteifen des Körpers kommt früh. Ach, du bist so süß. Nein, das ist nicht nur süß. Einer der Gründe, warum Gott sie so klein gemacht hat, ist, dass sie dich nicht töten. Und einer der Gründe, warum er sie so süß gemacht hat, ist, dass du sie nicht tötest. So, jetzt kommen wir der Wahrheit schon näher, oder? Leute, ja, Gott liebt Kinder, sie sind Geschenk, sie sind Gabe Gottes, besser eine Leihgabe, aber vergessen wir auch nicht, was wir tun müssen als Eltern. Vergessen wir nicht, was nötig ist, damit nicht alles durchbricht, was im Herzen steckt. Ihr müsst erziehen, ihr müsst Grenzen setzen. Sonst dreht das Herz voll durch. Also vergessen wir auch als Eltern nicht, dass wir alle in Sünden geboren sind, auch unsere Kinder. Psalm 51, 7. Siehe, in Ungerechtigkeit bin ich geboren und in Sünde hat mich meine Mutter empfangen. Schaut, Wir reden da nie lang drüber, aber in der Serie machen wir das, weil das so wichtig ist. Wir sind von Geburt an Sünder. Ich schätze diese Frau sehr, Joni Erickson Tada. In jungen Jahren Kopfsprung ins Wasser gemacht, querschnittsgelähmt. Und verherrlicht seitdem viele Jahrzehnte Gott mit ihrem Rollstuhl und dem, was sie alles tut. Und dann hat sie mal eine Geschichte erzählt, die möchte ich vorlesen. Die hat mich sehr bewegt. Da heißt es in einem ihrer Bücher: Als ich mich eines Tages auf dem Heimflug befand, fühlte ich mich in meinem Flugzeugsitz überhaupt nicht wohl. Mein Korsett grub sich irgendwie in meinen Leib. Egal was Ken ist ihr Ehemann, auch versuchte, um mir zu helfen, das Blut stieg mir in den Kopf und meine Stirn war schweißgebadet. Normalerweise treiben mich solche Zustände sofort ins Gebet, diesmal aber nicht. Ich war nervös und dachte, Gott habe die Kontrolle über meine Lage verloren. So kam es, dass ich richtig sauer wurde. Ich wollte dann nicht, wie sonst üblich, meine Bibel lesen, sondern versuchte, mich durch das Anschauen des Bordfilms von meinen Schmerzen abzulenken. Nach kurzer Zeit allerdings fragte ich mich, was ist das bloß für ein dummer Film? Warum schaue ich mir so etwas eigentlich an? Später, als die Schmerzen etwas abgeklungen waren, sagte ich zu mir selbst, das war doch nicht ich. Normalerweise bin ich doch gar nicht so. Da flüsterte der Heilige Geist zurück, doch Joni. So bist du, genauso. Kennt ihr Jekyll und Hyde? Welche Version sind wir? Die eine eher nette Version, die sich öffentlich beherrschen kann, oder die geheime zu Hause, die ausrastet? Wer sind wir? Der in der Gemeinde immer nett den Bruder, die Schwester anlächelt, oder der den Bruder und die Schwester zu Hause am liebsten sonst wohin wünscht? Wer sind wir? Leute, ich wundere mich über mein Herz und ach, die Andrea kriegt mein Herz mit, weil ich durch Stafford fahren muss. Beim Autofahren. Ich fühle mich kontrolliert. Ich oft wütend werde auch, wenn er so vor mir her bummelt. Oder mein Wütendsein beim Beladen der Pakete, was da so alles aus mir rauskommt. Und ich sage immer, ach, so bin ich doch eigentlich nicht. Doch, Daniel, so bist du. Nicht auszudenken, wo ich wäre, was ich so alles angestellt hätte, was aus mir noch so ausbrechen würde, wenn Gott nicht in mein Leben gekommen wäre. Und manchmal werden wir durch Druck oder Not dahin geführt, uns selbst zu erkennen, wer wir eigentlich sind. Wir halten uns schon für ganz gute Christen und richten andere, wenn wir hören, was die noch so alles Verkehrtes tun. Aber dann geraten wir in eine unvorhergesehene Stresssituation, in der wir tun, was wir nicht für möglich gehalten haben. Und dann fragen wir uns auch, bin ich das wirklich? Und du musst feststellen, das bin ich wirklich. Leute, liebe Gemeinde, wir leben mehr von Gottes Geduld, seinem uns zurückhalten. Und manchmal lehrt Gott mich Selbsterkenntnis, wenn er loslässt. Und wenn er mich wirklich die tiefen Abgründe meines Herzens mal sehen lässt. Manchmal lässt Gott diese Einblicke zu, damit wir erkennen, wie sehr er richtig liegt mit seiner Diagnose. Wir würden nicht erkennen, wie ärgerlich, wie bitter, gereizt, unausstehlich wir doch noch sein können. Du würdest nie merken, zu welcher Lust deine Augen doch noch neigen, welche Redensarten deine Lippen doch noch fertig bringen. Und solche Offenbarungen über uns erhältst du nicht in der Theorie, sondern meistens mitten in deinem Leben, da wo du gerade bist. Vielleicht sagen wir zu all dem, boah, das bin ich doch nicht. Die Bibel sagt, hey, das ist kein Gerechter, auch nicht einer. Mal unter uns, wir sagen auch, okay, Ausnahmen bestätigen die Regel. Nein, du bist keine Ausnahme. Es ist Gnade, dass wir hier sitzen. Es ist Gnade, dass Gott uns da weggeholt hat. Wie denn sonst aus der adamitischen Linie willst du denn herauskommen? Vielleicht können wir noch sagen, das will ich doch so gar nicht, aber ich tue es doch entgegen meinem Willen, wie Paulus in Römer 7. Und dann beobachte ich mich, warum fluche ich eher, anstatt Segen auszusprechen? Warum kann ich Geschwister oft nicht lieben, die mich verletzt, alleingelassen haben, obwohl ich weiß, dass Gott sie wie mich zu sich gezogen hat? Was ist da eigentlich in mir? Edel ist kein Mensch, auch nicht hilfreich und gut. Es ist so, wie Jesus sagte, nur einer ist gut. Gott ist gut. Da gibt es so ein wertvolles Gebet, und da möchte ich langsam landen, in den Psalmen, gebetet von David. Und ich möchte euch ermutigen, vielleicht sollten wir neu lernen, demütig wie der Psalmist zu beten. Psalm 139. Erforsche mich, Gott. Erkenne mein Herz. Prüfe mich, erkenne meine Gedanken und sieh, ob ein Weg der Mühsal oder ein Weg zum Schmerz führt, ob der bei mir ist oder ob ich auf trügerischem Wege wandle und leite mich auf ewigen Weg. Ist das Gebet schon mal gebetet oder immer nur gelesen? Ja, Herr, zeig mir, wie ich wirklich bin, damit ich mich selbst nicht täusche. Ich blicke bei mir oft selbst nicht durch. Vielleicht werden wir noch gnädiger mit anderen in der Gemeinde. Lassen wir uns von Gott an die Hand nehmen. Er wird uns im Praxistest zeigen, auch im Gemeindeleben zeigen, ob wir auf bösem Wege sind. Und ich sage mal den Jüngern unter euch, ich bin so froh, dass Gott mir in meinen jungen Jahren nicht alles auf einmal gezeigt hat. Und euch gnädigerweise auch nicht. Aber es wird kommen. Vielleicht erinnert ihr euch an diesen Sonntag. Sagt, ja, stimmt, Gott hat recht. Er hat es mir gezeigt im Laufe der Jahrzehnte. Edel sei der Mensch, ja sei er, ist er aber nicht. Warum nicht? Warum sind wir nicht einfach alle edel und nett? Warum können wir uns nicht einfach die aktuelle Nachrichtenlage ersparen? Unser Herz ist das Problem. Man könnte auch andersrum fragen, warum, wenn der Mensch so ist, wie er ist, warum gibt es die Menschheit überhaupt noch? Weil Gott zurückhält und nicht jedem Toben des Herzens freien Lauf lässt. Gott liebt seine Schöpfung. Und er will, dass wir erkennen, wer wir vor ihm sind. Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz und sieh. Ich schließe mit einem Vers aus. Jeremia. Wer kann unser Herz ergründen? Was ist los mit dem menschlichen Herzen? Wir blicken oft nicht durch. Selbst unsere guten Taten, unsere Werke, unser Dienst in der Gemeinde, unser soziales Engagement ist oft geprägt von Egoismus, Wunsch nach Anerkennung, einer falschen Motivation, dem Wunsch nach eigener Sinnerfüllung des Lebens, von Stolz, von Überheblichkeit. Und wir merken es gar nicht, was in unserem Herzen los ist. Wir machen einfach weiter. Wir sehen das oft auf dem Missionsfeld, in der Gemeindearbeit, dass selbst bei guten Absichten Streit entsteht, Misstrauen dasteht. Wie viele Kämpfe in Missionsgesellschaften, wie viele Kämpfe in Gemeinden. Alles Herzen, die es doch nur gut meinen, oder? Wie viel Ablehnung selbst in der Gemeinde, wenn man nicht bekommt, was man will. Wie oft sind wir nur nett, um nicht selbst verletzt zu werden? Wie oft sind wir in Begegnungen freundlich und wenn wir sie hinter uns haben, reden wir negativ über den anderen. Was ist da los? Jeremia sagt es so oder stellt die Frage in den Raum. Trügerisch ist das Herz, mehr als alles. Und unheilbar ist es. Wer kennt sich mit ihm aus? Luther übersetzt, es ist das Herz ein trotzig und verzagt Ding. Beides trotzig und verzagt, trügerisch. Von wegen, folge deinem Herzen, tu das besser nicht. Lass es erst heilen. Alle Probleme des Menschen rühren von der Wahrheit hier, die Jeremia ausdrückt. Wer kennt sich mit dem Herzen aus? So endlich aufhören, die Symptome zu bearbeiten. Der Mensch selbst kann es nicht. Er steht immer auf der eigenen Seite. Er kann sich immer besser aussehen lassen, als er ist. Er kann kritisieren und sich selbst so verteidigen und sich selbst immer erheben. Das können wir alle von Natur aus. Der Mensch ist nicht aufrichtig, auch nicht zu sich selbst. Er weiß, er ist als Zeuge befangen und er ist außerdem töricht. Was sagt das über unser Herz aus? Ich fange mal bei mir an. Lass mich noch ein paar Minuten das sagen. Mein Herz ist fähig, Dinge zu tun, die ich vielleicht nicht will. Aber es ist auch fähig, böse Dinge zu tun, die ich will. Obwohl ich weiß, dass sie nicht Gottes Maßstab entsprechen. Meine Frau und ich haben so viele Kämpfe gehabt, weil ich Verschiedenes nicht wollte. Wissend, dass mein Herz falsch ist. Ich bin zu allem fähig und du auch. Wir können nur sagen, Gott, du hast recht mit allem, was du sagst. Erforsche mein Herz. Ich ziehe mal einen nächsten Kreis, nicht nur bei mir persönlich, sondern wenn ich sehe, wie viele Verantwortliche in der Gemeinde gefallen sind, allein im letzten Jahr, wird mir Angst und Bange. Ich sage, boah, auf die habe ich geschaut, die haben gepredigt, ich habe deren Bücher gelesen. Dann kriegst du mit, dass die parallel ein Leben führen mit einer anderen Beziehung. Puh. Wie ordnest du das ein? Wenn wir deinen Kreis noch weiterziehen, bei den Geschwistern, die in der Gemeinde sind, wenn wir übereinander reden, wie wir uns unter Druck setzen, Gerüchte streuen, das törichte Herz. Wie ist die Antwort? Ich, der Herr, erforsche das Herz und prüfe die Nieren, und zwar um einem jeden zu geben nach seinem Wegen, nach der Frucht seiner Handlung. Ich, der Herr. Habt ihr die Frage wie Jeremia? Wer kann das Herz ergründen? Der Herr kann. Ich möchte euch noch ein Gebet nahelegen. David, die Psalmen sind so ehrlich. Schaffe mir, Gott, ein reines Herz und erneuere in meinem Innern einen festen Geist. Ist es in eurem Gebetstagebuch mit drin? Oder sind wir zu sehr in der Fürbitte verhaftet, dass wir gar nicht mehr merken, oh, ich brauche auch ein paar Antworten. Herr Jesus, ich bitte dich, dass du uns in deiner Gnade und deiner Liebe zeigst, wo wir wirklich stehen, wo auch all die Menschen stehen, die dich nicht kennen, dass wir Geduld haben und dich bitten, dass du ihr Inneres bewegst, dich zu erkennen. Egal wie unsere Geschichte war, Herr, wir sind heute hier als deine Gemeinde, weil du uns wiedergeboren hast, aus der Linie Adams rausgenommen hast und in Christus versetzt hast. Und jetzt verstehen wir ein bisschen mehr und wollen wachsen im Glauben. Hilf, dass wir dein Evangelium richtig verstehen und auch richtig weitergeben. Amen.